Checkout, der Darts-Podcast mit einer neuen Folge. Hallo und herzlich willkommen. Heute steht die Women's Series im Mittelpunkt. Dazu sprechen wir mit Silke Low und mit Sarah Milkowski. Außerdem würdigen wir heute im Podcast mal wieder Paul Lim, der sich tatsächlich anschickt, noch eine WM-Quali zu schaffen. Und wir blicken am Ende kurz voraus auf das World Series Event in Neuseeland.
Hier ist Checkout, der Darts-Podcast mit Kevin Schulte und Christian Rüdiger.
Hallo und herzlich willkommen. Hier ist Checkout, der Darts-Podcast powered by Sport1 mit einer neuen Folge, wie immer abrufbar auf sämtlichen Podcast-Plattformen. Abonniert und teilt das Ding, hört es, wo auch immer ihr Podcasts hört. Natürlich sind wir auch bei Sport1 und in der Sport1-App zu finden. Dazu dann natürlich eben sämtliche Abspielplattformen, die ihr sonst so kennt. Das würde uns riesig freuen, wenn ihr einschaltet in Zukunft und wenn ihr diesen Podcast weiter verbreitet. Ich bin Kevin Schulte. Hier bei Checkout mein Podcast-Partner Christian Rüdiger, der kehrt im Laufe des Augusts, wie angekündigt, wieder zurück. Wir holen dann auch bei Patreon ein paar Sonderfolgen nach. Danke für den Support dort, wir wissen das sehr zu schätzen. Heute bin ich natürlich trotzdem wieder nicht alleine hier im Podcast. Die beiden einzigen deutschen Teilnehmerinnen bei der Women's Series in Milton Keynes am vergangenen Wochenende sind gleich am Start. Sarah Milkowski und Silke Low. Vorher aber möchte ich noch einen Blick werfen nach Asien, denn die Asien-Tour der PDC wurde am Wochenende mit drei Turnieren ebenfalls fortgesetzt. In Thailand ging es dort zur Sache und jetzt steht nur noch ein weiterer Turnierblock an mit drei Events im September dann in China. Lawrence Illigan, der muss sich aber keine Sorgen mehr machen. The Gunner wird zum achten Mal bei der Weltmeisterschaft dabei sein. Er ist nicht mehr von einem der ersten vier Plätze in der Asian Tour Order of Merit zu verdrängen. Ebenfalls sehr gute Chancen auf den WM-Startplatz haben Manlok Leung, der wäre erstmals dabei aus Hongkong, und Paulo Nibrida, der wäre zum zweiten Mal in Folge dabei, hat am Wochenende bei allen drei Turnieren das Finale erreicht, kein Turnier gewonnen, aber sehr konstant unterwegs gewesen, der Mann von den Philippinen. Das heißt im Normalfall also nur noch ein Platz offen über die Order of Merit. Stand jetzt auf Rang 4 Jun Matsuda aus Japan. Direkt hinter ihm lauert dann niemand Geringeres als the one and only Paul Lim. Er gewinnt am Sonntag im Alter von 69 Jahren das Turnier in Thailand. Und womöglich wird er tatsächlich ein weiteres Mal die WM-Qualifikation schaffen können. Denn Platz 5 oder sogar Rang 6 könnte am Ende sogar reichen. Und zwar dann, wenn bei der Asienmeisterschaft, die wird im Oktober ausgespielt, mindestens einer der schon qualifizierten Spieler das Finale erreicht. Also das ist tatsächlich eine realistische Möglichkeit für Paul Lim. Soweit also der Blick nach Asien. Ich würde sagen, jetzt drehe ich die Weltkugel auch zurück. Wir schauen nach Milton Keynes, nach England und werden mit Sarah Milkowski und mit Silke Low sprechen. Und tatsächlich ist Silke Low die richtige Aussprache. Es ist ein englischer Nachname und Silke Lowe ist kompletter Quatsch. Das habe ich in den vergangenen Folgen so mal gesagt und auch hier im Interview, aber ich wurde jetzt endlich mal eines Besseren belehrt, also Silke Lowe, genau wie John Lowe. Zugeschaltet sind jetzt hier bei Checkout Sarah Milkowski und Silke Lowe. Sie waren die einzigen beiden deutschen Teilnehmerinnen in Milton Keynes an diesem Wochenende bei der Women's Series. Sie teilen sich ein Hotelzimmer, sind kurz vorm Checkout aus dem Hotel und ich kann noch mit Ihnen sprechen. Hi Sarah, hi Silke.
Hi. Hi.
Ja, für euch geht's jetzt nach einem intensiven Wochenende mit vier Turnieren im Gepäck gleich zum Flughafen und dann zurück nach Deutschland. Was nehmt ihr denn mit von diesem Wochenende?
Ja, was kann man dazu sagen? Also ich habe alle meine Spiele verloren. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich nehme mir, glaube ich, erstmal eine Pause. Die nächsten zwei Events werde ich nicht teilnehmen, habe andere Termine und denke, dass ich dann nächstes Jahr neu durchstarte. Und ja, enttäuscht. Ich bin enttäuscht, kann man sagen, ja.
Und bei mir ist es eigentlich nicht anders. Ich habe jetzt, ich weiß ja nicht, zwei Spiele gewonnen, glaube ich. Weiß ich jetzt ja nicht. Ich habe ja nicht mehr so realisiert, was passiert ist. Ich werde die nächsten Events noch fahren, auf jeden Fall, weil ich möchte mich unbedingt verbessern. Und ja, also dieses Wochenende, naja, war eben nicht unser Wochenende, würde ich sagen.
Ja, wir können ja gleich mal noch so ein bisschen allgemein draufschauen auf das Jahr, das ihr gespielt habt. Ihr habt ja jetzt nicht nur diese Turniere mitgenommen, aber vielleicht vorneweg müssen wir natürlich auch über die Dominatorin schlechthin sprechen, über Beau Greaves. Sie hat mittlerweile 11 der 16 Events in diesem Jahr auf der Women's Series gewonnen. An diesem Wochenende zum ersten Mal ein Wochenende komplett ohne Niederlage. Auch die Finalspiele bis auf das letzte ziemlich deutlich. 5-2 gegen Lisa Ashton, 5-1 gegen Fallon Sherrick, dann 5-0 gegen Mikuru Suzuki und dann noch ein 5-4 gegen Suzuki nachgelegt im Endspiel. Was findet ihr denn noch für Worte für die Leistungen der 19-Jährigen?
Ja, einfach unfassbar. Sie hat so eine Leichtigkeit, die sie ausstrahlt während der ganzen Spiele und ist einfach, ich weiß es nicht, also ein anderes Level, einfach ein anderes Level.
Ist einfach so. Also da kommt im Moment niemand dran, auch wenn sie alle sagen, ja, wir sind ein bisschen näher zusammengerückt vielleicht, alles gut, aber die ist ganz weit weg vorne.
In der Order of Merit liegt sie ja wirklich meilenweit vorne, 24.300 Pfund eingespielt. Zum Vergleich, Suzuki, Sherrick, O'Sullivan stehen bei 25.400 in Summe. Also sie ist vollkommen konkurrenzlos. Jetzt kann man sagen, aus neutraler Sicht negativ natürlich. Das macht die Turnierserie jetzt tatsächlich ein bisschen langweilig. Das erinnert ja an Phil Taylor zu den besten und dominantesten Zeiten, ne?
Naja, langweilig würde ich das jetzt nicht nennen, weil sie ja immer wieder Highlights setzt, indem sie Top Averages über 100 spielt und das auch über weite Strecken konstant. Also ich weiß nicht, die letzten zwei Finals hat sie, glaube ich, über 100 gespielt. Ja. Und sie hebt auf jeden Fall den Schnitt nochmal gewaltig, was den Rest der Damen angeht. Und ein großes Vorbild für alle. Und man kann da nur den Hut ziehen vor diesem Talent. Ja.
Suzuki und Sherrick, sie kommen zwar nicht ansatzweise an Beau Greaves heran, aber Platz 2 und 3 wirken ja trotzdem recht abgesichert. Oder habt ihr da sonst noch jemanden auf der Rechnung, der jetzt so von hinten dann vielleicht nochmal irgendwie sogar ein Turnier gewinnen kann und dann da das WM-Ticket streitig machen könnte? Wie blickt ihr drauf als jemand, die ja hautnah dann eben mit dabei gewesen seid jetzt an diesem Wochenende?
Nee, ich glaube, die Positionen sind schon sehr safe. Also Mikuru ist ja bis jetzt die Einzige, die Bo mal schlagen konnte. Und also in einem Finale auf jeden Fall, um das zu gewinnen. Und es ist schon, ja, die beiden sind schon Nummer 2 und 3. Das passt. Also Fallon, glaube ich, auch garantiert dabei. Und bin mal gespannt.
Ich glaube aber auch, wir haben jetzt junge Mädels gesehen, die am Anfang ein bisschen, Durchschnitt ist übertrieben oder untertrieben vielleicht, aber die sich jetzt so entwickelt haben, jetzt in den letzten, haben wir gerade noch diskutiert, dass die im Average so gestiegen sind, wo du denkst, ja, okay, die sind noch jung, da wird garantiert noch irgendwas kommen.
Ja, Katie Sheldon, ja. Robin Byrne, das sind natürlich auch so Namen, wo man denkt, okay, die könnten auf jeden Fall noch weiterkommen im Turnier. Dann noch die Eleanor Clanes. Yeah. Clanes, glaube ich, heißt Clanes. Sie. Ja, Clanes. Oder Clanes. sie ist auch echt super. Ich habe ein Spiel von ihr geschrieben, da war sie ein bisschen am Struggeln dieses Wochenende, aber alles in allem, Top-Spielerin. Und da kann auf jeden Fall noch mehr kommen.
Und jetzt ist es ja auch so, die Women's Series hat sich ja absolut positiv entwickelt. Man sieht es ja anhand von Averages jetzt zum Beispiel auch, hat es sich niedergeschlagen in den meisten Partien beim Women's World Matchplay. Ist das auch etwas, was ihr wahrnehmt? Also gerade Sarah, du bist ja von Anfang an dabei gewesen quasi bei den Turnieren der Women's Series, dass das Niveau immer besser geworden ist. Würdest du da mitgehen?
Ja, auf jeden Fall. Da haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. Wir haben es uns auch nochmal angeschaut gerade. Die Averages sind ungefähr um einen Punkt gestiegen zu dem Restjahr oder zu dem vorherigen Wochenende. Und ist einfach schon sehr, sehr stark. Also wir hatten jetzt auch beide bisschen Pech gehabt mit unseren Erstrunden Draw und da waren schon in den ersten Runden Averages von über 70 dabei und das halt auch echt flächendeckend. Nur noch wenige Averages, die irgendwie unter 60 stattgefunden haben, so wie bei mir natürlich, aber ist auf jeden Fall eine Steigerung zu sehen.
Ja, und was ich ganz toll finde, ist, dass man das endlich auch mal im Fernsehen sieht, dass da auch eine Masse dahinter steht, die das auch sehen wollen. Also nicht nur in England jetzt, wo die auf der Bühne stehen, sondern auch im Fernsehen. Und das finde ich ganz toll. Also ich habe das total genossen. Dass das
im Stream zu sein, ne?
Das World Matchplay meine ich.
Ach so, ja.
Ja, also bei uns sind ja keine Massen dahinter. Aber ich habe das total genossen, dass die Frauen auch endlich mal präsent sind im Fernsehen.
Ja.
Ja. Und waren super schöne Spiele, also.
Ja, die Präsenz ist auf jeden Fall nach oben geschnellt, natürlich jetzt durch die zwei Ausgaben Women's World Matchplay, aber auch, weil Sarah gerade eingeworfen hat, im Stream werden ja die Events der Women's Series mittlerweile auch gezeigt. Und Silke, du hast ja jetzt auch im Stream spielen dürfen. Ist das dann nochmal eine besondere Motivation oder auch vielleicht besonderer Druck? Wie war das?
Klar, ist es eine besondere Motivation, aber der Druck, wenn man dann da drin steht in dem Kästchen, ist immens. Also man denkt immer, oh, jetzt ist eine Kamera da, jetzt sehen dich so viele. Das ist immer so der erste Gedanke. Und ich konnte mich überhaupt nicht konzentrieren. Ich muss ehrlich sagen, wenn man das öfter macht, ich denke, da wird man wirklich, da gewöhnt man sich dran. Aber so wie die ersten ein, zwei Mal, das ist, boah, also für mich ist es eigentlich eine Katastrophe. Aber gut, okay, müssen wir durch.
Du hast es ja trotzdem gewonnen.
Ja, aber wie?
Ja, a win is a win, sagt man, ne?
Ja,
von daher.
Genau.
Also, ich sag mal so, ist es auch etwas, was ihr jetzt dann trotzdem, wenn man sportlich enttäuscht ist, trotzdem da mitnehmen könnt? Ihr habt wahnsinnig viel wieder an Erfahrung gesammelt und Silke, du hast es ja auch schon angesprochen, du wirst auch die weiteren Turnierblöcke dann sehr wahrscheinlich mitnehmen. Ist es genau das, was auch jetzt gerade so in Darts Deutschland wichtig ist für euch, dass möglichst viele Spielerinnen dann auch an solchen Turnieren teilnehmen?
Ja, Silke sagt, ich soll mal antworten. Für mich ist es auf jeden Fall sehr wichtig, dass wir Deutschland repräsentieren, sag ich mal, und dorthin fahren und eben vielleicht noch die besseren Spieler aus Deutschland dazu motivieren, das mitzunehmen. Und es ist natürlich auch immer eine Geldfrage, ist klar. Die Wochenenden kosten uns mal eben einen kleinen Urlaub, ne? Und es ist schon tough, aber ich denke, da kommen wir bald hin. Also wenn ich weiter den Support gebe. Ich helfe den Mädels beim Registrieren oder wenn sie Fragen haben, können sie mir immer schreiben und dann wird auch das erleichtert. Es erleichtert dann auch den Zugang, sage ich mal, ne? Und dann kann man sich zusammenschließen, zusammenreisen und dann teilt man sich auch wieder Kosten und so weiter und das ist dann eigentlich ganz, ganz praktisch. Und ich hoffe, dass die Mädels, die etwas noch besser spielen als wir auch international, dass sie sich dann endlich mal wagen und das auf sich nehmen. Ja.
Und was bedeutet es dann vielleicht auch, gerade eben nicht ganz alleine zu sein und dann auch schon so ein paar Kontakte geknüpft zu haben? Also Sarah, du bist ja jetzt auch nicht erst seit diesem Jahr dann auf der Women's Series dabei und man entnimmt es den Social Media Postings, dass ihr dann da ja auch insgesamt eine ganz gute Zeit habt, oder?
Ja, also seit diesem Jahr haben wir uns so eine kleine Gruppe hier aufgebaut. Das macht echt Spaß. Also wir sind hier mit Roos van der Velde und Noalyn van Leuven und Quinty Biemann, die ist leider diesmal nicht dabei, weil sie im Urlaub ist, sind wir hier eine ganz nette Gruppe und haben richtig viel Spaß zusammen und unterstützen uns auch gegenseitig bei den Spielen und also es macht Spaß, aber man möchte natürlich auch trotzdem die Leistung zeigen, die man vielleicht erwartet hat oder ja. Ach ja.
Also ich finde es ganz toll eigentlich, wenn ich ein Spiel habe, wenn ich mich rumdrehe, vom OK weglaufe, dass da hinten eine kleine Meute steht, so die da die Fäuste ballen und keine Ahnung, also mir Mut zusprechen. Ich finde das ganz toll. Also so muss es sein.
Genau, und das machen wir natürlich gegenseitig. Und wir haben uns gern hier und gucken auch immer, dass wir zusammen irgendwie zeitnah am Flughafen ankommen, zusammen dann im Hotel sind und das ganze Wochenende immer auch zusammen verbringen. Ja, das macht Spaß.
Du hast Noah Lynn van Leeuwen angesprochen, die ja in diesem Jahr tatsächlich dann sich auch direkt hat qualifizieren können für das Women's World Matchplay und die generell Geschichte geschrieben hat als erste Transfrau im Dartsport. Wir hatten jetzt im Podcast auch schon häufig darüber gesprochen und da gibt es ja, oder da habe ich gehört, es scheint es ja auch sehr kontroverse Meinungen zuzugeben auf der Women's Series. Ist das so? Wie würdest du dazu antworten? Also was fällt dir dazu ein? Was kannst du berichten?
Ja, natürlich hat sie es nicht leicht. In der Gesellschaft wissen wir ja, müssen wir immer noch diskutieren und ob es akzeptiert wird oder nicht. Und es gibt immer unterschiedliche Meinungen. Ich persönlich finde, sie gehört hierher und hat es verdient, auch die Women's Series zu spielen und sich hier zu beweisen und hat es verdient, durch ihre Leistung sich beim Women's World Matchplay zu qualifizieren. Klar gibt es auch andere Meinungen auf der Tour. Das macht es nicht einfacher, aber die PDPA und die PDC steht hinter ihr, sonst würde sie ja auch nicht hier spielen. Ja, also man kann nur das dazu sagen.
Das ist ja auch das Wichtigste, ne? Dass das regeltechnisch ist es ja abgesichert, ansonsten dürfte sie da eben nicht auflaufen und ist aber ja dann auch schön, wenn es da dann Kontakte gibt dazu und ihr scheint ja einen guten Kontakt zu haben. Dann würde ich noch gerne auch Silke fragen, weil du jetzt auch als bestplatzierte Deutsche in der Women's Order of Merit, Women's Series Order of Merit platziert bist auf Platz 31, vielleicht erstmal ganz generell, weil du auch zum ersten Mal bei uns im Podcast zu Gast bist. Wie bist du denn überhaupt zum Dartsport gekommen?
Das war ungefähr vor, ich glaube, 10 Jahre oder 11 Jahre. Ich war immer sportlich unterwegs, Fußball, Eishockey, alles Mögliche gespielt. Und mein Mann und ich, wir gucken sehr gern Sport und der wollte zu Weihnachten dann mal hier die PDC World Championship schauen, wo ich eigentlich nicht begeistert war am Anfang. Und dann sage ich noch zu ihm so, ich weiß nicht, ist das wirklich so schwer, da die 3 Pfeile da aufs Board zu bringen? Und er sagt, wahrscheinlich, sonst wird mir das auch können. Und er bringt dann irgendwann ein Dartboard mit und sagt dann eben so, jetzt probier mal. Und so habe ich angefangen, Dart zu spielen.
Und du hast ja tatsächlich dann auch schnell Sprünge gemacht. Du hast es aber angesprochen, du bist in anderen Sportarten sozusagen sozialisiert worden. Welche Sportart hast du eigentlich noch nicht gemacht? Also ich habe gefühlt ja alles gefunden, wo du schon aktiv warst.
Ich weiß nicht, ob man das Sport nennen kann, aber Schach und Segeln.
Ist es tatsächlich richtig, dass du in der Fußball-Bundesliga auch eine Saison am Start warst?
Ja, das ist richtig.
Wo hast du da gespielt?
Turbine Potsdam.
Ah, okay. Also das ist ja eine der Kultmannschaften, ne?
Ja, da waren sie noch, die sind ja abgestiegen diese Saison, was mir nicht so gefällt. Aber ja, da waren sie noch gut, sage ich mal.
Und was hat dich dann letztendlich am Dartsport auch gehalten? Also du hast ja dann eben nicht nur angefangen und mal ein paar Pfeile geworfen, sondern bist dann auch sehr schnell besser geworden und versuchst dich ja jetzt auch weiterhin immer stetig zu verbessern.
Der Ehrgeiz einfach. Also ich kenne es durch den Sport, mal trainiert und wird durchs Training besser. Und so habe ich sie halten. Ich habe angefangen zu trainieren, es wurde immer besser, man wurde erfolgreicher auf den Turnieren, man hat dann vielleicht auch mal irgendwann was gewonnen. Ja, und dann waren wir gehuckt. Dann wollte man einfach mehr. Und so ist es immer noch bei mir nach 10 Jahren.
Und was würdet ihr sagen? Wir hatten nämlich jetzt ja auch schon über die Entwicklung auf der Women's Series gesprochen. Wir haben so ein bisschen angerissen, dass es eben sehr, sehr wenig Teilnehmerinnen aus Deutschland gibt. Anders jetzt als zum Beispiel, wenn natürlich jetzt der Block dann in Hildesheim, genau. In England wart ihr jetzt zu zweit. Wie würdet ihr denn generell so die Entwicklung des Frauen-Dartsports in Deutschland einschätzen? Also ihr habt es ja auch schon angedeutet, es gibt ja auch noch deutlich mehr Spielerinnen?
Also es ist wirklich die Sprachbarriere, wo die meisten Angst vor haben oder auch eben, wir haben viele Soft-Dart-Spieler in Deutschland und da ist auch dann die Hürde des Rechnens und selber Schreibens. Wir schreiben ja selbst bei der PDC und da ist es natürlich, da muss man sich erstmal einen Mut fassen und sich trauen. Aber wie gesagt, ich gebe da immer Hilfestellung und habe auch bei den Mädels letztes Jahr in Hildesheim, habe ich die Mädels sozusagen rekrutiert und habe gesagt, komm, jetzt traut euch mal. Und Gott sei Dank hat das dann zu 80 Mädels waren wir dann, glaube ich, im Schnitt letztes Jahr, ne? Dazu hat es dann geführt, dass sehr, sehr viele deutsche Teilnehmer da waren. Und dieses Jahr kam leider das German Masters dazwischen. Da haben sich dann viele Mädels entscheiden müssen, ob sie zur PDC oder zu den German Masters fahren. Und deswegen waren einige der besseren deutschen Mädels eben nicht am Start dieses Jahr. Und ja, es ist halt eben die Geldfrage, ne? Man hat sehr hohe Kosten, die auf einen zukommen für so ein Wochenende. Und die meisten Mädels haben eben keine Sponsoren in Deutschland. Da ist das Augenmerk noch bei den Männern, was die Sponsoren angeht. Und ja, da muss sich noch einiges tun. Und ja, ich hoffe trotzdem, dass ein paar Mädels sich trauen und das einfach mal wagen und vielleicht ein bisschen sparen dafür oder Sponsoren bekommen. Also da hoffe ich schon drauf.
Sarah, du hattest jetzt auf Social Media geschrieben, dass du jetzt eben, wie eben auch angekündigt, die nächsten Turniere nicht mitnehmen wirst, weil es da ja auch offenbar ein paar Terminkollisionen gibt mit anderen Turnieren. Du hast in dem Zusammenhang aber auch geschrieben, zum Beispiel hast dich auch nochmal gegen so manch doofen Kommentar gewehrt. Prasselt da nach so einem Wochenende viel auf dich ein oder ist der überwiegende Anteil so aus dieser Darts-Bubble vor allen Dingen eher positiv?
Die positiven Kommentare, die überwiegen alles, aber wie man menschlich ist, stechen eben die negativen Kommentare immer hervor und treffen einen dann vielleicht in einer emotionalen Situation. Und das war gestern auch natürlich meiner Enttäuschung und Emotionen geschuldet, dass ich diese Story eben gesetzt habe. Und aber Fakt ist natürlich, ich kann die nächsten zwei Events nicht fahren. Ich habe andere Termine und auf Twitter gab es jetzt irgendwie einen kleinen Kommentar, wo sich die Leute lustig gemacht haben und es hat mich dann gestern erstmal ein bisschen getroffen, auch wenn ich sonst immer versuche, drüber zu stehen, um das zu ignorieren. Aber ich hatte selber mehr erwartet von mir dieses Wochenende. Ich hatte leider, muss man sagen, unglücklichen Draw. Alle meine Gegnerinnen haben sehr gut gespielt. Also die kennt man ja auch aus dem Matchplay. Ich hatte Chloe O'Brien im ersten Event. Sie hat letztes Jahr das Matchplay gespielt. Dann hatte ich Robin Byrne in der ersten Runde. Sie hat dieses Jahr Matchplay gespielt, sogar ins Halbfinale gekommen. Sie hat sogar auch ein Event gewonnen dieses Jahr. Dann habe ich gegen Sabrina Young Notta gespielt. Sie hat super gespielt, 60+. Und danach erst gegen Dieter Hedman rausgegangen. Und meine letzte Gegnerin war Rose Maud. Sie ist bis ins Quarterfinal gekommen sogar. Also da war nicht viel.
Sie hat Fallon auch geschlagen.
Sie,
ne,
hat auch Fallon geschlagen, genau. Und ist erst gegen Mikuru rausgegangen. Also kann man schon sagen, da muss ich noch ein bisschen trainieren, um da mithalten zu können. Und aber das werde ich machen. Ich habe jetzt ja 6 Monate Zeit, mich fürs nächste Jahr vorzubereiten und vielleicht nehme ich auch mal wieder ein paar lokale oder Ranglistenturniere vom NWDV mit oder DDV, wer weiß, und versuche mich wieder ein bisschen back to basics auf mich zu konzentrieren und das wird schon.
Und Silke, an dich die Frage noch, weil du jetzt auch gesagt hast, du wirst jetzt auch weitere Turniere spielen auf der Women's Series. Abseits jetzt von diesem Wochenende, wie fällt denn so dein erstes Fazit aus zu dieser Tour in England mit den Reisen, mit den neuen Kontakten, dann auch mit der damit einhergehenden Verbesserung des Spiels wahrscheinlich, wenn man stetig gegen so Top-Leute spielt?
Ja, das ist richtig. Also ich bin froh, dass ich mich entschieden habe, das zu machen. Und beim ersten Event, wie gesagt, habe ich dann Sarah kennengelernt. Und seitdem ist es auch viel schöner zu reisen, muss ich ehrlich sagen. Es macht viel mehr Spaß. Gut, mit den Kosten, okay, das nehme ich jetzt auf mich. Ich möchte es so, ich möchte besser werden. Und das kann ich im Moment nur hier. Weil NWDV, DDV, die sind einfach noch nicht so weit. Also wenn ich mich verbessern möchte, dann muss ich international spielen. das mache ich hiermit, auch wenn das ins Geld geht. Aber das ist es mir wert. Ich möchte besser werden, dann muss ich auf so ein Level spielen. So einfach ist es. Ja, trainingsmäßig, ich bin also am Trainingsboard schon ein Profi. Das muss jetzt nur noch an die anderen Boards.
Aber das ist ja schon mal immer der erste richtige Schritt, wenn man tatsächlich sich zu diesen Turnieren hinwagt. Ne? Also für dich ist das dann auch was Neues gewesen, diese internationalen Turniere der PDC zu spielen. Aber das ist ja auf jeden Fall dann schon aller Ehren wert, wenn man das auf sich nimmt. Ich wünsche euch weiterhin viel, viel Erfolg. Zum Abschluss vielleicht noch die Frage, wenn wir jetzt mal so in die Zukunft schauen, auch über dieses Jahr hinaus. Was wünscht ihr euch da für eine Entwicklung? Einerseits für euch, aber auch für Frauen im Dartsport generell.
Also wie Sarah schon erwähnt hat, ich wünsche mir wirklich, dass mehr deutsche Frauen auch international sich beweisen wollen, möchten. Weil das funktioniert sonst auf keinen anderen Weg, glaube ich. Also man muss international mitspielen, auch wenn es am Anfang erstmal nur mitspielen ist. Aber ich glaube, sonst schafft man es wahrscheinlich nicht national nur. So, ich wünsche mir wirklich, dass mehr deutsche Frauen in Mut haben und jetzt auch die Unterstützung von uns beiden, kein Problem, sich da mal anzumelden und vielleicht doch mal ein Event zu fahren und dann zu entscheiden, ja, ist es was, ist es nichts. Aber das wird unsere Zukunft sein, unsere deutsche Mädelszukunft.
Genau. Ja, und ich denke, so allgemein sehe ich eben, dass es positiv sich auswirkt, die Women's Series, dass die PDC uns unterstützt, eben auch mit jetzt doppeltem Preisgeld dieses Jahr und dass sie noch mehr investieren in die Frauen. Und ja, also einige in England, die verdienen damit ihren Lebensunterhalt, wie Lisa Ashton, wie Fallon Sherrock natürlich, die jetzt zwar auch wieder arbeitet, aber das ist natürlich, denke ich mal, ihr Haupteinkommen. Und ja, es ist wichtig, dass wir uns ja etablieren, auch wenn das von der Qualität noch nicht an die Männer rankommt, aber es ist trotzdem, sind spannende Spiele, sind ja, kann man sich schön anschauen, die Mädels haben Bock und ja, ich freue mich einfach, dass die PDC da ist und uns unterstützt und das einfach möglich macht mit dieser Women's Series. Ich meine, das ist nicht selbstverständlich, sage ich mal, ne? Und vor allem, wo wir Frauen ja auch bei den Männern mitspielen könnten, uns eben über die Q-School und über Challenge Tour und wie auch immer qualifizieren könnten. Aber sie unterstützen uns eben noch, weil da Bedarf ist. Ne? Und ja, ich sehe einfach den Fortschritt. Ich sehe, ja, dass wir uns vom Average her steigern von Mal zu Mal und es macht Spaß zu sehen. Und ich hoffe, dass ja irgendwann die Lücke zu der Topspitze sich ja schließt langsam und wir alle auf einem besseren Niveau mithalten können, ja.
Dann würde ich da doch nochmal ganz schnell eine Frage nachschießen und zwar schließe ich dann ganz gut die Klammer. Wir haben am Anfang über Bo Greaves als Dominatorin auf der Women's Series gesprochen. Vielleicht jetzt am Ende nochmal die Frage, was würde denn auch so ein Tourkartengewinn bedeuten oder auch so ein kleiner WM-Lauf, wie es Fallon vor ein paar Jahren gelungen ist. Bo Greaves scheint ja wirklich auf dem Level mitspielen zu können, gerade wenn man bedenkt, wie jung sie ist. Würde das auch nochmal einen zusätzlichen Boost erzeugen?
Auf jeden Fall. Also wenn Bo es schaffen sollte oder wenn sie überhaupt die Q-School spielen will, das steht ja außer Frage, also weiß ich gar nicht, ob sie das vorhat dieses Jahr, nächstes Jahr. Ja, also wenn sie sich dazu entschließen sollte und die Tourcard gewinnen sollte, dann würde die Women's Series natürlich wieder aufgemischt. Dann hätten wir wieder, ja, dann dürfte Bo natürlich nicht mehr teilnehmen und dann gäbe es natürlich wieder mehr unterschiedliche Gewinner, würde ich mal behaupten. Aber ja, also ich fände es natürlich geil, wenn die Bo auf der Tour spielen würde.
Die Männerwelt.
Ja, die wird da richtig die Hintern versohlen, ey.
Ja, und das wäre definitiv natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr interessant zu beobachten, so auch für uns. Also es war ja schon in den 2 Jahren mit Lisa Ashton dann interessant zu sehen, dass sie dann teilweise an einem Tag natürlich auch jeden schlagen konnte, aber Brooke Reeves hat dann nochmal ein anderes Potenzial und hat vor allen Dingen noch ein anderes Alter, also spielt ja auch voll in ihre Karten. Ich bin gespannt dann allerdings, ob sie tatsächlich dann nicht das spielen dürfte, weil ich meine, das wäre ja gar nicht mal ausgeschlossen, ne? Aber wahrscheinlich wäre es für alle Beteiligten eine bessere Sache.
War das nicht ausgeschlossen? Durfte Lisa nicht auch das Jahr dann nicht spielen?
Bin ich mir gar nicht mehr sicher. Ich recherchiere das nochmal nach. Aber ich meine...
Ja, vielleicht habe ich jetzt auch Quatsch erzählt.
Von der Series jetzt sind sowieso mit dabei.
Ja, bei der WM, aber wir reden jetzt gerade von der Tourcard. Ach so. Wenn es eine Tourcard gibt, vielleicht erzähle ich auch gerade Quatsch, aber wäre natürlich dann doppelt so schön für Bo und hätte sie noch mehr Preisgeld zum Einspielen.
So sieht's aus. Das waren Sarah Milkowski und Silke Lowe. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit noch genommen habt im Abreisestress sozusagen und gerne bis bald.
Wir müssen ganz kurz nochmal einhaken. Silke wird ja. Silke Lowe ausgesprochen. Das ist ein englischer Name.
Ich verzeihe dir.
So wie John Lowe, genau.
Ich habe mich das schon immer gefragt, weil was würde John McDonald machen? Der würde, egal ob es Lowe oder Lowe ausgesprochen werde, er würde eh Lowe sagen, aber so ist natürlich genau. Für ihn jetzt noch entspannter. Ich entschuldige mich.
Kein Ding.
Ich glaube, Silke ist das gewohnt.
Das wusste ich nicht.
Ja, jetzt weißt du es ja.
Aber ich sag mal so, in England ist es wahrscheinlich einfacher. Dann, da wird es ja eh jeder so aussprechen. Da kommt der Nachname dann wahrscheinlich sehr gut an. Also, ich danke euch, ja?
Alles klar, danke schön.
Danke.
Soweit also Sarah Milkowski und Silke Lowe im Checkout Darts Podcast. Vielen Dank fürs Dabeisein. Das weiß ich sehr zu schätzen und ich hoffe, es hat die Folge bereichert. Da bin ich mir aber ganz sicher, denn das waren doch ein paar interessante Einblicke und wir haben so einen kleinen Ritt durch alle Themen gewagt. An dieser Stelle nochmal die Info. Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut im Nachgang des Interviews. Also Lisa Ashton hat tatsächlich in den Tourcard-Jahren auch die Women's Series natürlich spielen dürfen. Das heißt, Brooke Reeves dürfte das auch. Das wäre dann, wie es Sarah schon angedeutet hat, eine zusätzliche Einnahmequelle. Allerdings alles andere als unklar. A, ob Brooke Reeves überhaupt die Q-School spielen wird und B, natürlich, ob sie dann da durchkommt. Denn das ist alles andere als einfach. Das wissen wir natürlich. Aber das wäre sicherlich so dann der nächste Schritt, weil sie ist der Women's Series spätestens seit diesem Jahr, merkt man es, vollkommen entwachsen. Also 11 Turniersiege bei 16 Events. Sie hat mehr Geld eingespielt als die Spielerinnen auf den Plätzen 2, 3 und 4 zusammengerechnet. Das ist eine Phil Taylor-eske Dominanz, die sogar teilweise noch darüber hinausgeht und sie hatte einfach keine echten Gegnerinnen und sie muss dann, glaube ich, auf jeden Fall über kurz oder lang den Weg dann auch auf den Pro-Tour-Circuit gehen. Gut, das war's mit unserem Women's Series-Spezial. Ich möchte die Folge aber nicht beenden, ohne noch einen Ausblick zu wagen auf das, was kommt in dieser Woche. Wir haben am Freitag und Samstag die PDC-Stars, die in Neuseeland am Start sein werden. Das erste Turnier in Down Under von 2. Es wird in Australien eine Woche später gespielt. Jetzt aber erstmal in Neuseeland, das New Zealand Darts Masters im Rahmen der World Series. Also von Freitag bis Samstag, 4. bis 5. August ab 9 Uhr jeweils bei den Kollegen von The Zone auch live zu sehen. Also wer den frühen Vogel machen will, der wird unter anderem verzichten müssen auf einen Michael van Gerven. Erstmals tritt er die Down Under-Reise aus privaten Gründen nicht an. Genauso Luke Humphreys nicht dabei und auch Johnny Clayton hat jetzt kurzfristig aus privaten Gründen zurückgezogen. Das dürfte mit seinem kranken Vater zu tun haben und das geht natürlich dann vor und das ist komplett verständlich, dass man dann auch so eine lange Reise nicht mitmacht. Wir haben jetzt in den sozialen Medien am Wochenende Price gesehen, Vandenberg, wie sie schon auf dem Weg zum Flieger oder auch aus dem Flieger direkt heraus dann ihre Posts abgesetzt haben. Also die Stars sind ja dann auch schon ein paar Tage vor dem Turnier dort unten in Neuseeland am Start und dann wird es eben am Freitag losgehen. Wir haben als Ersatz für Clayton Damon Hatter, der nachrückt in den Status eines Gesetzten, eines PDC-Stars als bestplatzierter Australier in der Order of Merit. Simon Whitlock, der wird natürlich auch dabei sein. Dann haben wir Darren Penhall als weiteren Australier und wir haben die Neuseeländer. Perry natürlich jetzt als Nachrücker und 5 weitere Spieler. Ben Robb, Haupai Puha, Darren Haravini, Johnny Tutter und Caden Milne. Also ein buntes Teilnehmerfeld. Gesetzt an Nummer 1 wird Gervin Price sein. Michael Smith, die 2, Dimitri Vandenberg die 3 und Peter Wright die 4. Ansonsten noch PDC-seitig dabei, neben Damon Hatter, der jetzt aufgerückt ist in den Status eines Gesetzten, Rob Cross, Nathan Aspinall als frisch gebackener World Matchplay Champion und Danny Noppert. Gut, das soll's dann jetzt aber auch gewesen sein. Wir werden in der nächsten Woche natürlich wieder eine Folge für euch an den Start bringen, dann sicherlich ähnlich kompakt wie heute, weil es gibt jetzt die ganz großen Themen derzeit nicht, aber ich hoffe dann, dass auch bald Christian Rüdiger wieder dabei sein wird und dann werden wir sicherlich nochmal so das ein oder andere Thema auch besprechen, zusätzlich dann auch noch was bei Patreon machen, was jetzt nicht unbedingt top aktuell ist, sondern eher so ein bisschen der Blick über den Tellerrand hinaus ist. Also da dürft ihr euch auf etwas freuen. Schickt uns auch gerne eure Themenvorschläge bei Instagram, bei Patreon direkt oder auch im Discord-Channel. Der Link dazu auch in der Folgenbeschreibung. Also da sind wir natürlich auch offen und erreichbar. So, das soll es dann aber jetzt gewesen sein. Danke euch fürs Dabeisein, fürs Zuhören und habt eine gute Woche. Macht's gut. Ciao, ciao.
Anfangs galt er als zu klein, als zu schmächtig, aber er wurde trotzdem größer als die meisten. Kevin Keegan, Mighty Mouse, verließ als englischer Weltstar die Insel, ein Tabubruch. Er ging zum HSV, wurde deutscher Meister, zweimal Europas Fußballer des Jahres und sogar Popstar, weil er nie nur mitspielen wollte. Er wollte dazugehören, aber er wollte vor allem gewinnen. Er wollte immer alles. Warum ihn genau das zur Legende machte und warum ihm am Ende doch ein Moment in seiner Karriere fehlte, hört ihr in der neuesten Folge der 100 Fußballlegenden. Kevin Keegan, Mighty Mouse. Überall, wo es Podcasts gibt.